Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dafür, dass du da bist und dass du größer bist und stärker bist und dass wir die heute auch so erleben können. Ich bitte darum, dass du unsere Herzen weit machst und dass wir die Sachen abgeben können, was uns schwerfällt und dass wir einfach neue Kraft bei dir einfach danken können, weil du bist der lebendige Gott. Danke, Jesus. Amen. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe Jesus ist. Sehen wir gleich auf der Folie. Und heute ist das Thema dran, Jesus ist die Auferstehung. Die letzten Wochen haben wir ja gehabt, Jesus ist Liebe, Jesus ist Leben. Und heute, Jesus ist die Auferstehung. Und in ein paar Wochen feiern wir Ostern und da feiern wir dann die Auferstehung von Jesus Christus. Er ist gestorben für unsere Sünden, begraben worden und dann steht er auf, lebendig und hat den Tod besiegt. Jesus sagt das aber nicht erst, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist, sondern er sagt schon vorher, er ist die Auferstehung. Genau, und in Johannes 11, also ich werde immer wieder reingehen in den Text, könnt die Bibel gerne aufschlagen, Johannes 11. Und Johannes 11, 25, 26, na, magst du mir die nächste Folie machen? Geht jetzt? Super, gut. Da sagte Jesus zu ihr, also Martha, sagte Jesus zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hier hat Jesus zu Martha gefragt, glaubst du, dass ich Auferstehung bin? Glaubst du, dass du durch mich das ewige Leben hast? Und es ist ein bisschen in die Zukunft schon, was sein wird, die Ewigkeitsperspektive. Aber Jesus redet nicht nur von der Ewigkeit, sondern es hat auch eine Bedeutung für ein Hier und Jetzt. Und meine Frage ist, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für uns, dass Jesus die Auferstehung ist? Was hat es für eine Bedeutung für meinen und deinen Alltag? Und ich werde jetzt noch mal ein bisschen, wir haben die letzten zwei Male schon von Lazarus und Maria und Martha gehört, aber ich werde noch mal kurz erinnern, die Geschichte war so, Lazarus ist schwer krank, er liegt eigentlich im Sterben, seine Schwestern Maria und Martha holen Hilfe, sagen, Jesus, komm bitte. Jesus kommt nicht rechtzeitig, Lazarus stirbt. Jesus kommt und dann wird Lazarus von den Toten auferweckt und es ist unglaublich toll. Aber wir sind gerade noch in der Situation, Lazarus ist tot und Maria und Martha klagen Jesus an. Wärst du hier gewesen, wäre es nicht passiert. Wärst du rechtzeitig gekommen, Jesus, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Jesus, wenn man die mal wirklich braucht, dann bist du nicht da. Es geht ja hier nicht um irgendwie so einen Luxuswunsch. Ich wünsche mal, dass ich ein neues Auto, am besten ein BMW oder sowas. Es geht um was Existenzielles. Mein Bruder liegt im Sterben. Und was macht Jesus? Er taucht nicht auf. Er kommt ganze 4 Tage zu spät. Und als ich den Text gelesen habe, da macht Jesus eine ziemlich steile Aussage. Es ist nur so eine Kleinigkeit, nur so eine Randbemerkung. Aber sie wird mich in dieser Situation ganz verrückt machen. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Johannes 11, Vers 14 und 15. Und Jesus sagt ganz offen zu ihnen, zu seinen Jüngern, sagt er das, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Und dann Vers 17, als Jesus nach Bethanien kam, also er hat schon gewusst, Lazarus ist tot, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Auf gut Deutsch, Jesus freut sich, hey, richtig cool, bin zu spät, Lazarus ist gestorben, er ist tot, mein bester Freund ist tot und ich freue mich richtig für euch, meine Jünger, ich freue mich, dass Jesus tot ist, das ist eine gute Nachricht. Jesus, bist du krank? Wie kann man sowas Wie kann man sowas sagen? 4 Tage zu spät, es ist ein No-Go. Jesus, du bist gefeuert. Mein Glaube wäre auf dem Tiefpunkt, wenn Jesus zu mir sagt. Aber es sind meine Gedanken, aber Gottes Gedanken, Jesus' Gedanken sind anders und höher als meine. Und ich merke, wenn ich das so lese, Jesus ist viel größer und er weiß genau, was er tut. Denn die jüdische Tradition sagt, dass der Geist noch 3 Tage über den Körper schwebt, wenn jemand stirbt. Und erst nach 3 Tagen ist die Seele sozusagen, der Geist, die Seele ist dann weg vom Körper. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber die Juden haben das damals so geglaubt. Also sie glaubten, ein Toter kann innerhalb von 3 Tagen noch auferweckt werden. Ich sage schon, 1 Tag ist zu viel. Aber sie sagen, 3 Tage, das geht. Und innerhalb von diesen 3 Tagen ist noch so ein bisschen Hoffnung bei den Juden. Da kann noch jemand kommen und ihn von den Toten auferwecken. Natürlich ist es auch eine Riesensensation, aber wenn so ein Rabbi kommt oder so ein Prophet wie Elisa oder sonst jemand, der könnte den Lazarus noch von den Toten auferwecken. Und wäre jetzt Jesus gekommen innerhalb von diesen 3 Tagen und hätte Lazarus auferweckt, dann hätten die Leute gesagt, boah, Jesus, du bist ein toller Mensch, du hast eine ganz tolle Beziehung zu Jesus, du bist zu Gott, du bist ein richtig großer Prophet, du bist echt so krass, so gut unterwegs wie Elisa, boah, du bist ein Prophet. Doch wenn jemand einen Toten auferweckt nach 3 Tagen, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Gott selber kommt persönlich runter und erweckt den Toten zum Leben. Oder der Messias, der Sohn Gottes, müsste kommen. Und deswegen sagt Jesus, ich bin froh, dass ich nicht da bin, denn Gott, denn Jesus bereitet ein messianisches Wunder vor. Diese Totenauferweckung von Lazarus ist ein Beweis, dass Jesus nicht nur ein großer Prophet ist, sondern es ist ein Beweis für die damaligen Leute, Jesus ist Gottes Sohn, es ist der Messias. Und er ist gekommen, um die Menschen zu retten. Und dieses Wunder soll zeigen, Jesus ist nicht nur toll, sondern er ist Gott und er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht über den Tod und deswegen sagt Jesus auch, er ist die Auferstehung. Und der große Unterschied zwischen Lazarus, sein Tod, und die Auferstehung und Jesus, seine Auferstehung war, Lazarus, das lesen wir dann noch, wird auferstehen, aber ist eines Tages wieder gestorben. Wenn Jesus stirbt, Ostern feiern wir das ja, beziehungsweise Sonntag feiern wir, dass er wieder auferstanden ist. Und da feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Und da kriegt Jesus den Auferstehungskörper. Und darum sagt man zu Jesus auch, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und damit meint man, er ist für die Ewigkeit auferstanden. Weil Lazarus ist vor Jesus gestorben und auferstanden, aber der stirbt wieder. Jesus ist einmal gestorben, steht wieder auf und muss nie mehr wieder sterben. Nur so als kleiner Hinweis. Aber die Leute haben jetzt verstanden, Jesus ist der Messias. Und deswegen sagt er auch in Johannes 11, Vers 14, hat er sich gleich am Anfang ausrichten lassen, Johannes 11, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Also Jesus war nicht gemein oder krank oder irgendwas, sondern er hat genau gewusst, was er tut und hat das Ziel gehabt, die Menschen sollen erkennen, dass er der Messias ist. Wir sollen erkennen, wer Jesus ist. Und manchmal denke ich mir, wir befinden uns ziemlich oft in diesen 4 Tagen des Wartens, des Nichtwissens, des Nichtverstehens. Und da kommen die Grundfragen des Lebens auf uns, die Maria und Martha auch gestellt haben. Jesus, warum warst du nicht da? Jesus, warum hast du nicht eingegriffen? Warum? Also diese Warum-Frage treibt einen um. Und wenn ich mit Leuten rede, das ist immer eine große Frage. Warum, Gott, bist du nicht da, als ich dich so gebraucht hätte? Und es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder verzweifelt man an Jesus, an Gott und denkt sich, es kann doch nicht sein, Gott. Oder man vertröstet sich auf den Himmel und sagt, im Himmel wird dann alles gut. Und diese Ewigkeitsperspektive ist nicht falsch. Die ist richtig und gut und die braucht man auch und sagt, ja, im Himmel wird alles gut. Im Himmel ist dann kein Leid mehr. Aber Jesus sagt, er ist die Auferstehung des Lebens heute schon, nicht erst im Himmel. Er sagt es schon, bevor er überhaupt am Kreuz gestorben ist, sagt Jesus, er ist die Auferstehung und das Leben. Und das ist so die Frage, okay, wir leben oft in der Spannung, wir leben in diesen 4 Tagen, wir wissen nicht, was los ist, aber trotzdem, was bedeutet es für mich, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Und wie gesagt, Jesus kommt 4 Tage zu spät, er trifft die Trauergemeinde, die weinen und heulen, die Stimmung ist am Boden. Es ist einfach eine ganz schreckliche Situation. Und bei dem Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesus weinte. Dieses Wort, er erfüllte ihn mit Zorn, das ist sehr intensiv, wenn man das im Text genauer anschaut. Es ist eigentlich, er schnaubte vor Zorn, er war richtig böse. Und ich glaube nicht, dass Jesus über die Leute, über die Trauergemeinde böse war, sondern ich glaube, er war richtig zornig über den Tod. Denn Jesus hasst die Sünde und der Tod ist die Folge von Sünde. Und es ist schrecklich, das Leid zu sehen. Und hier direkt bei den Leuten, die da weinen, kommt die ganze Wucht der Sünde, des Todes offenbar und die ganze schreckliche Auswirkung von Sünde. Und der Tod war nie gedacht für den Menschen. Und die Reaktion von Jesus war Wut. Ich glaube, Jesus hasst den Tod. Jesus findet Sünde und den Tod schrecklich. Und deswegen schnaubt er und denkt, oh, und war erschüttert. Und dann war noch eine weitere Reaktion. Dieser Schmerz und dieses Jesus weint, ist übrigens der kürzeste Vers in der Bibel. Ich habe mir das überlegt, wie kann man das emotional deuten oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist so. Ich habe 3 Kinder und wenn jemand meine Kinder angreift und ihnen wehtut, dann werden sie mich kennenlernen. Da werde ich richtig sauer. Ich werde richtig böse und werde richtig zornig werden. Aber gleichzeitig werde ich mit meinen Kindern weinen, weil ich sie liebe. Und wenn meine Kinder weinen und Schmerz haben, wenn jemand ihnen was Böses antut, dann muss ich mit ihnen mitweinen. Und ich glaube, das ist die Situation. Jesus ist zornig über den Tod, weil er den Tod schrecklich findet. Und er weint mit seinen Lieben. Der lebendige Gott weint mit den Trauernden. Und manche sagen, wegen Leid kann ich nicht an Gott glauben. Und ich sage, wegen Leid kann ich an Gott glauben. Weil ich sehe, wie unglaublich Jesus uns, dich liebt. Und du denkst dir vielleicht, du kannst glauben wegen Leid, weil er uns so sehr liebt. Das ist doch vollkommener Quatsch, wenn du so denkst. Wenn er uns wirklich lieben würde, würde er doch sowas nicht zulassen. Und ich sag dir, willkommen. Du denkst nicht alleine so. In Johannes 11, 36 steht, da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher vom Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Wäre Jesus rechtzeitig da gewesen, wäre das gar nicht passiert. Hätte Jesus Lazarus wirklich lieb, dann wäre er nicht gestorben. Aber zur Erinnerung, Jesus ist da. Jesus weint mit den Trauernden. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht erst morgen oder übermorgen, sondern hier und jetzt. Und er weiß genau, was passiert. Und wenn du leidest, weint Jesus mit dir mit. Und klar, ich habe keine Ahnung und ich verstehe vieles nicht. Warum Menschen tödlich verunglücken, warum Leute krank werden, warum Eltern sterben, warum Kinder ohne Vater und Mütter aufwachsen, warum so viel Leid passiert. Ich kämpfe auch mit dieser Frage und oft glaube ich, befinden wir uns in der Zeit von diesen 4 Tagen, wo wir es einfach nicht verstehen können. Wir können gar nicht verstehen, was Gott hier tut. Und ich glaube, es gibt nicht immer eine Erklärung für alles, nicht in diesem Leben. Aber trotzdem weiß ich, und es hat Jesus versprochen, er ist an deiner Seite, egal was passiert. Ich bleibe bei euch bis zum Ende der Tage. Jesus sagt nicht, hey, ich mache mich vom Acker, das ist mir jetzt zu heiß geworden hier. Und es hat mich an die Situation, hat mich an ein Erlebnis erinnert. Mein ältester Sohn, muss mal zum Arzt, der soll eine Spritze bekommen. So, der war noch relativ klein und ich konnte ihm jetzt nicht erklären als Papa, also, lieber Matteo, du kriegst jetzt die Spritze, weil die besonders gut ist, die hilft dir, dass du wieder gesund wirst und alles. So, der war einfach zu klein. Und eigentlich wollte ich meine Frau vorausschicken und sagen, komm, geh du rein, ich bleib draußen. Aber sie war schneller, deswegen musste ich rein und sie blieb draußen. Und dann habe ich meinen Sohn auf den Arm genommen und er hat diese dämliche Spritze bekommen. Ich habe gewusst, okay, sie tut ihm gut, aber er hat sie trotzdem bekommen. Er hat geheult ohne Ende. Und ich habe ihn im Arm gehalten und habe ihm gesagt, ey, ich bin da für dich. Es hat mein Herz gebrochen, weil ich gewusst habe, wenn er jetzt die Nadel reingeht, wird er schreien und hat geschrien. Aber ich habe ihn festgehalten und gesagt, hey, Matteo, ich bin da. Ich habe ihn festgehalten. Und so sehe ich das. Jesus freut sich nicht drüber, dass wir leiden. Das glaube ich nicht. Aber Jesus sagt, ich bin da und ich halte dich fest. Ich gehe mit dir durch diesen ganzen Prozess. Jesus will unter uns wirken, doch es ist wichtig, dass wir Räume schaffen, wo Jesus wirken kann. Und ich glaube tatsächlich, dass manchmal Gott Sachen tun will, aber wir stehen ihm im Weg, weil wir nicht gehorsam sind. Oder ich glaube, Gott braucht uns gar nicht. Er kann alles machen ohne uns. Das ist mir bewusst. Aber ich glaube, Jesus liebt es, Gott liebt es, Dinge mit dir zu tun. Und manchmal müssen erst Sachen passieren, dass Sachen passieren können. Und deswegen, der nächste Punkt ist, der Stein muss weg. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Martha war die große Schwester. Sie hat die Verantwortung übers Grab. Und wenn Jesus sagt, wälz den Stein weg, dann ist die Martha in der Position zu sagen, ja oder nein. Und Martha, die kurz vorher, man kann vorher lesen, hat sie gesagt, Vers 27, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Dieselbe sagt, Jesus, 4 Tage tot, stinkt schon. Und Martha hat recht, das ist eine Tatsache. Lazarus stinkt schon, er ist schon tot, da was heiß. Die Situation ist hoffnungslos, aus und vorbei. Aber Vers 40 sagt Jesus dir, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Für das Wunder, was Jesus tun will, fordert er die Leute heraus zu glauben. Glauben ist notwendig, dass Jesus wirkt in meinem und deinem Leben. Nicht immer, aber oft. Wenn ich dann sowas höre, dann kommt es immer bei mir hoch. Ja, behauptest du, dass ich zu wenig glaube? Was willst du jetzt von mir? Also diese Fragen stelle ich mir dann immer. Ich finde es eine schwierige Frage, aber was ich weiß bei den anderen, ich kann nichts ins Herz schauen. Aber was ich weiß, es braucht keinen großen Glauben. Es braucht nur einen Glauben wie ein Senfkorn, ein ganz kleines, damit Berge versetzt werden können. Und deswegen ist oft die Frage gar nicht, ob du Glauben hast oder nicht, sondern kannst du nicht glauben, weil vielleicht noch was im Weg steht? Oder willst du gar nicht glauben? Und ich glaube auch, die Tatsache festzustellen, der Leichnam riecht schon, das ist keine Disqualifikation, das ist eine Tatsache. Und Jesus weiß auch, dass der Leichnam stinkt und dass Lazarus mausetot ist. Aber was für Schlüsse ziehst du aus dieser Tatsache? Ziehst du den Schluss, es ist keine Hoffnung mehr, der Fakt, es ist kaputt in meiner Ehe, zu sagen, meine Ehe, die ist kaputt, meine Beziehung zu meinen Eltern ist kaputt, das ist in Ordnung, das darf man sagen, das ist kein Unglaube. Die Fakten müssen auf den Tisch. Wenn jemand krank ist, muss man sagen, wirklich ehrlich, der ist krank. Wenn jemand tot ist, muss man wirklich sagen, der ist tot. Doch die große Frage ist, wem vertraust du? Vertraust du auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deine Erfahrung oder dem Wort, was Jesus sagt? Und bevor Jesus den Toten auferweckt, erwartet Jesus, dass Martha ihm vertraut. Und Jesus möchte auch, dass du ihm vertraust. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was verhindert in meinem Leben oder wo gibt es Situationen, wo ich nicht glauben kann, wo Jesus eigentlich mit der Auferstehungskraft kommen will, aber ich stehe da im Weg. Was macht es für einen Sinn, Lazarus von den Toten aufzuerwecken, wenn der Stein noch davor ist, der würde in kürzester Zeit wieder darin verrecken? Und natürlich, ich weiß auch, Jesus muss nur so machen und der Stein würde explodieren und Lazarus könnte herauskommen. Aber ich glaube, so ein Prinzip, was ich sehe, ist, Jesus liebt es, mit uns Dinge zu tun und zu machen. Und das ist auch so mit diesen neuen Räumlichkeiten. Ich bin total dankbar dafür. Und ich bin auch dankbar für uns als Gemeinde. Als wir gekündigt worden sind, da haben wir gebetet und Gott gefragt, wie geht's weiter. Aber wir haben uns auch unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben ganz viele Räumlichkeiten angeschaut. Ganz viele Leute haben uns gesagt, hey, schaut euch das an, schaut euch das an. Habt ihr schon gehört, dies und jenes? Und wir waren viele Stunden unterwegs und haben uns Sachen angeschaut. Und ich weiß trotzdem, es ist ein Wunder, dass wir hier drin stehen dürfen. Es ist ein Geschenk. Gott hat die Türen weit aufgemacht. Es war Gott, der den Weg bereit gemacht hat. Aber hätten wir uns nicht bewegt, wäre auch nichts passiert. Dann hätte man das nicht bekommen, hätte man gesagt, boah, die Miete, die könnte man niemals zahlen. Gott, wir trauen dir das gar nicht zu. Gott hätte es akzeptiert. Aber dann wären wir heute nicht hier drinnen. Und Gott erwartet von uns Glaubensschritte. Und was können für Steine sein in deinem Leben oder in meinem Leben, die verhindern, dass Jesus, dass Gott wirken möchte? Und ich glaube, wir dürfen Umfeld schaffen in deinem Leben, wo Gott wirken kann. Und so ein Stein, so ein Hindernis kann sein, ein Stein der Erfahrung. Die Tatsache, dass Lazarus schon stinkt, hätte ein Problem für Martha werden können. Jesus ist voll peinlich, wenn ich das aufmache, dann riecht man meinen Bruder, das ist nicht so gut. Aber sie hat Jesus trotzdem vertraut und war gehorsam und hat den Stein wegrollen lassen. Und so einen Stein wegrollen, das geht nicht einfach. Das ist harte Arbeit. Und so ein Stein in meinem Leben war mal, ich kann nicht die Stimme Gottes hören. Ich bekomme keine Bilder, Gott redet nicht zu mir. Okay, ich habe die Bibel, da redet er, aber so ganz persönlich zu mir, Gott tut es nicht bei mir. Bei den anderen schon, aber bei mir nicht. Und ich habe mir so einen großen Stein vor mir aufgehabt. Und dann, schon viele Jahre her, kam er und hat gesagt, hey, komm, lass uns zusammen auf die Stimme hören. Und er hat gesagt, ja, theologisch ist das schon richtig und alles, aber bei mir nicht. Das funktioniert bei allen anderen, aber bei mir funktioniert das nicht. Meine Erfahrung war, Gott redet nicht zu mir. Das war für mich eine ganz feste Tatsache und habe dieser Lüge sogar auch geglaubt. Und dann habe ich einen Schritt gemacht. Gesagt, okay, Jesus, in deinem Wort steht, deine Schafe hören deine Stimme. Und gesagt, okay, Jesus, ich möchte dir da vertrauen. Tut mir leid, dass ich dir da nicht vertraue. Und es war ein Prozess, diesen großen Stein wegzurollen von Jesus redet nicht zu mir. Das war nicht von heute auf morgen, aber es war ein Prozess. Und heute kann ich sagen, der Stein ist weg. Und ich sage, ja, ich höre Gottes Stimme auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber die Sache ist, tust du dich mit deiner Erfahrung arrangieren oder bewegst du diesen Stein? Und es gibt viele Steine. Es gibt den Stein der Bitterkeit, was sagt, hey, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Oder der Stein, wo man verletzt ist, der Enttäuschung vom Unrecht, der Negativität. Es gibt so viele Steine, die man aufbaut und sagt, das geht nicht. Und Jesus sagt, er befiehlt sogar. Befiehlt. Wälzt den Stein weg. Das ist nicht so ein Vorschlag. Also heute wäre es nett, wenn der Stein wegkommt. Sondern er sagt, er befiehlt, er muss weg. Und Sachen in unserem Leben müssen raus. Und es ist deine Verantwortung zu sagen, ja, ich will. Und du musst es nicht alleine machen. Jesus ist dabei. Die Freunde sind dabei. Also man muss ja nichts alleine im Leben durchzukämpfen, sondern such dir Freunde. Sag, hey, ich habe da einen Stein, der ist so groß, ich schaffe das nicht. Aber die Steine müssen weg. Und das ist so ein wichtiger Schritt, zu sagen, der Stein muss weg, dass Jesus wirklich wirken kann, das tun kann, was er gerne möchte. Jesus möchte, dass du Verantwortung übernimmst für den Teil, was du machen kannst. Weil Jesus erwartet nicht von dir aus eigener Kraft, wecke Lazarus von den Toten auf. Das ist nicht dein Job, das ist der Job von Jesus. Aber dein Job ist, den Weg frei zu machen. Und wenn der Stein fort ist, geht's weiter. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich erhört hörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Vielleicht hat man dann was in der Höhle gehört, weiß ich nicht. Aber irgendwann ist Lazarus rausgekommen, umwickelt mit Binden und allem Möglichen. Und hier war nicht mehr Maria und Martha gefragt, sondern hier hat Jesus Christus persönlich agiert, der Sohn Gottes. Das Wunder passiert und Lazarus, der stinkt, weil er schon tot ist, wird zum Leben erweckt. Und das ist, womit wir in unserem Leben rechnen müssen. Gott selber will in deinem Leben eingreifen, in deine Situation. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Nicht erst in der Ewigkeit, da ist es auch, aber hier, heute und jetzt. Und dieses Wunder zeigt, Jesus ist Gott. Also wir folgen nicht irgendjemandem Netten nach, sondern wir folgen Jesus Christus, Gott nach. Und das haben die führenden Männer da auch verstanden, die da rumstanden. Und sie haben dann einen Beschluss gefasst. Das liest man dann ein paar Verse später in Vers 53. Also die führenden Männer haben dann beschlossen, an jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Auf Jesus gibt es zwei Reaktionen. Du kannst mal sagen, interessant, Jesus, wie du bist. Also, dass du jetzt den Toten auferweckst, das hätte man jetzt nicht von dir erwartet. Aber es ist gut. Ich erkenne, dass du jetzt Gott bist und deswegen folge ich dir nach. Deswegen sage ich, du bist König und Herr und ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Und es das heißt dann auch, viele Menschen kamen am dem Tag zum Glauben. Oder du sagst, also Gott, so wie du bist, was du da gerade machst, da habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich möchte mit dir, so wie du bist, nichts zu tun haben und du beseitigst Jesus aus deinem Leben durch Ignorieren, auf die Seite schieben und die führenden Männer haben beschlossen, also Jesus, Gott, Jesus, das passt nicht und haben beschlossen, ihn zu töten. Also es gibt schlussendlich zwei Reaktionen auf Jesus, ihn anzunehmen oder ihn auf die Seite zu schieben. Lazarus kommt heraus, Vers 44 nochmal, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Lazarus lebt, super. Sieht nichts, hört nichts, hat sich sicher am Kopf angestoßen. Dachte also, so ein Leben ist ein bisschen anstrengend. Und es sieht auch Jesus. Also so kann es nicht weitergehen. Deswegen befiehlt er, mach die ganzen Binden weg. Und ich glaube, dass Jesus auch Dinge in unser Leben hineinspricht. Sagt, hey, ich mach dich frei vom Alkohol. Alkohol, Komasaufen, den Schmerz zu betäuben, geistlich tot. Aber wenn Jesus sagt, hey, ich bin die Auferstehung des Lebens, sagt, hey, du brauchst diesen Alkohol nicht, dann spricht, hey, ich mache dich frei. Aber dann ist es dran, zu sagen, Jesus, wenn du frei machst und wirklich merkst, jetzt ist es Zeit, aufzuhören, dann ist es dran, auch alle Flaschen, alles aus dem Leben zu beseitigen, was dieses neue Leben hindert. Das heißt, ich muss mein ganzes Haus ausräumen, und die ganzen Alkoholsachen, alles, die ganzen Flaschen, die ganzen Verstecke ausräumen und wegschmeißen, weil diese Sachen hindern mich. Das ist der Tod, der noch an mir hängt. Und da muss ich frei werden. Egal, und das kann man sich jetzt in alle Bereiche durchdenken. Oder wenn man eine Beziehung gehabt hat, wo man wusste, die war nicht gut und man hat die getrennt und ist ja alles gut, aber dann trotzdem immer noch irgendwelche Sachen aufbewahrt oder die Nummer nicht gelöscht hat, weil man immer noch irgendwie dran hängt. Die Sachen ist, man muss einen radikalen Schnitt machen und Jesus sagt, Grabbinden weg, radikaler Schnitt und da braucht man auch Hilfe dazu. Um Schnitte mit dem alten Leben zu machen ist, nicht Lazarus, muss ich es alleine schaffen, sondern wir brauchen eine Gemeinde. Wir brauchen Leute, die einem helfen, immer wieder frei zu werden. Jesus sagt, er ist die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, für die Ewigkeit, wir sind gerettet, wir können Beziehung haben mit ihm. Aber es bedeutet hier und jetzt auch schon, wir können mit ihm leben. Es bedeutet, Jesus ist da, auch innerhalb von diesen 4 Tagen, wo Leid da ist. Er weint mit dir. Aber Jesus möchte auch Sachen in deinem Leben verändern. Und da, wo es deine Verantwortung ist, wo Jesus sagt, wälz den Stein fort, wo Jesus zu dir spricht, wälz es zur Seite, es ist deine Verantwortung, gehorsam zu sein. Aber du musst es nicht immer alleine durchkämpfen. Mach es mit Leuten gemeinsam. Und Jesus will in dein Leben neues Leben reinsprechen. Und Jesus will, ich glaube, Jesus will uns auch hier verwenden, neues Leben in die Stadt hineinzutragen. Ich bin gespannt, was Gott vorhat. Und es ist wichtig, nicht einfach irgendwelche Steine zur Seite schieben, sondern zu hören, Jesus, was ist jetzt dran? Was willst du tun? Und ich möchte Räume schaffen, wo der Geist Gottes einfach wirken kann. Das ist mein Anliegen. Und dass wir immer wieder die alten Sachen, wo wir merken, wir sind noch gebunden, dass wir die einfach lösen, dass wir in aller Freiheit gehen können, die Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Ihr dürft rauskommen, ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du die Auferstehung und das Leben bist und dass du unsere Hoffnung bist und dass du der Retter bist. Es kommt nicht darauf an, wie toll wir sind, sondern es kommt darauf an, dass du der König und Herr bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns sensibel machst für das, was für uns dran ist, zur Seite zu räumen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, gehorsam zu sein. Aber wir wollen mit deiner Auferstehungskraft rechnen und nicht auf unsere Kraft zählen. Und ich bitte dich darum, dass du uns tröstest, wo Schmerz da ist, Enttäuschung da ist, dass wir dir auch in diesen 4 Tagen begegnen. Danke, Jesus. Amen.